Hallo und schön, dass ihr wieder in Principio eingeschaltet habt. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Und ich bin auch dabei, Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Normalerweise besprechen wir mit euch in diesem Podcast die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags oder des anstehenden Festes. Diesmal aber ist alles anders, denn wir feiern nun die 100. Folge und da haben wir gedacht, für uns und für euch machen wir daraus ein Geschenk und wir werfen einen Blick in das Lukas-Evangelium, durch das wir ja im neuen Lesejahr C uns hindurchlesen. Und da sage ich direkt mal, willkommen im Jahre des Stiers.
Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch, aber bevor wir in das Kryptische so richtig einsteigen, vielleicht es gibt auch noch eine weitere Besonderheit für diese Folge, denn wir werden ja nicht gemeinsam einfach so durch drei Texte durchgehen wie sonst, sondern es wird ein bisschen anders sein. Wir haben uns überlegt, was könnte euch denn eigentlich interessieren rund um diesen Evangelisten Lukas und sein Evangelium? Und deswegen wird der Till immer mal ein paar Fragen reinwerfen. Und wir werden versuchen, anhand der klugen Fragen vom Till uns durch dieses Evangelium und hindurch zu bewegen und den Evangelisten ein bisschen besser kennenzulernen.
Gut, ich habe ja am Anfang schon Verwirrung gestiftet durch den Verweis auf den Stier. Dann vielleicht daran anknüpfen direkt die erste Frage. Man kennt es vielleicht, die vier Evangelisten werden in der Kunst verschieden dargestellt und unter anderem wird der Lukas oft als Stier dargestellt. Also Christel, warum?
Das hat nichts mit chinesischen Sternzeichen zu tun, wie man natürlich vielleicht auch denken könnte, weil da gibt es ja alle möglichen Tiere, die unterwegs sind, sondern es hat etwas mit, ja, eigentlich einem alttestamentlichen Verweis zu tun. Insofern kämst du eigentlich fast wieder ins Spiel. Denn es gibt in der frühen Kirchengeschichte sowohl den Irenäus von Lyon als auch den Hieronymus. Die beiden haben tatsächlich angefangen, das wäre jetzt zu lange, warum und wieso und so weiter, aber die beiden haben tatsächlich den Evangelisten Symbole zugeordnet und haben sich dabei orientiert an einem ganz, ganz alten Text aus dem Buch Ezechiel, an den Anfang dieses Buches, wo tatsächlich vier Tiere auftauchen.
Genau, man kann sogar einen Schritt weiter zurückgehen. Das kommt aus der babylonischen Mythologie. Und da tauchen bei Ezechiel eben da bei seiner Berufung, wo die göttliche Präsenz in sein Leben hineinbricht, vier Gestalten auf. Und die vier Gestalten haben ein Fortleben nachher im Buch der Offenbarung. Da kommen nämlich diese vier Gestalten wieder vor. Einer, der aussieht wie ein Mensch, einer, der aussieht wie ein Adler, eben der Stier und der Löwe. Und diese vier Gestalten werden jetzt von Hieronymus wegweisend eben für den Evangelisten zugeordnet. Aber warum, wir sind immer noch bei der Frage, warum der Stier für Lukas?
Genau, also die Zuordnung erfolgt natürlich, weil man sagt, diese Tiere auch in der Offenbarung, die sind am Thron ganz nah dran. Und die Evangelisten, die sind quasi diejenigen, die ganz nah aus der Wirklichkeit Gottes heraus berichten, weil sie eben die Geschichte Jesu Christi, des Gottessohnes, aufschreiben. Warum der Stier? Naja, das Evangelium des Lukas, es beginnt mehr oder weniger im Tempel. Und es endet mehr oder weniger im Tempel. Und was macht man im Tempel, lieber Till?
Heute macht man da nichts mehr. Früher hat man da geopfert.
Ganz genau. Und natürlich ist der Stier ein ganz typisches Opfertier. Und deswegen ist der Stier von diesen vier Tieren, die es zur Auswahl gab, eben dem Lukas zugeordnet worden. Der Löwe passte perfekt zu Markus. Das kennen wir auch aus Venedig, ne? Wo überall der Löwe mit dem Evangelisten Markus und verbunden ist, weil das Markus-Evangelium eben mit dem Rufer in der Wüste, der wie ein Löwe umhergeht, beginnt. Und wir haben noch den Menschen, die Menschengestalt, die wird für den Matthäus zugeordnet, weil der mit einem Stammbaum beginnt, also eine menschliche Geschichte erstmal darstellt. Und der Evangelist Johannes, das ist vielleicht die weiteste Herleitung, bekommt halt den Adler, weil dessen Theologie tatsächlich eine ist, die so ein bisschen mit einer Metaperspektive über den Dingen schwebt. Wir wissen, es ist nicht so episodisch, es sind mehr ja große Fragen, die immer wieder um ein Thema kreisen im Evangelium.
Im Endeffekt leitet Hieronymus ja diese vier Gestalten auch von den vier Anfängen der Evangelien ab, wie du gerade angedeutet hast. Alle vier Evangelien, die wir haben, fangen unterschiedlich an. Und vielleicht machen wir das auch mal. Wir sind im neuen Lukasjahr, also fangen wir mal mit dem Lukas-Evangelium an, weil die Besonderheit des Lukas-Evangeliums ist, es fängt mit einem Proömium an. Da spricht der Verfasser, den wir Lukas nennen. Und da können wir direkt die Frage anschließen, wer ist denn dieser Lukas? Aber ich lese erst mal den Anfang vor. Das Evangelium fängt nämlich folgendermaßen an. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. So, beim Lesen aber direkt die Frage, warte mal, der schreibt das, was sich unter uns ereignet hat, aber dann im nächsten das bereit, aber er selbst ist kein Augenzeuge. Ja, wer ist denn jetzt nur der Autor? Was wissen wir über den Autor?
Ja, das ist wie immer im Neuen Testament auch so ein bisschen eine Rätselreise, kann man sagen. Es gibt innerhalb des Neuen Testaments drei Hinweise auf eine Gestalt namens Lukas. Wir wissen zumindest mal, dass er keiner der 12 Apostel war, denn da taucht keiner mit dem Namen auf. Das ist schon mal wichtig, ja? Also keiner aus dem engsten Kreis. Und dann haben wir im Philemonbrief, im Kolosserbrief und auch im 2. Timotheusbrief jeweils eine Gestalt, die eben Lukas heißt. Und gerade im Philemonbrief und im 2. Timotheusbrief ist dieser Lukas ein enger Vertrauter des Apostels Paulus. Und daraus ist tatsächlich, weil wir das ja auch alles nicht verifizieren können, so ein bisschen die Legende entstanden, dass der Lukas jemand ist, der mit dem Paulus unterwegs war und tatsächlich auch, und das merken wir auch in der Apostelgeschichte, dessen große Taten, dessen Reisen ein bisschen protokolliert, ein bisschen nachverfolgt hat und aber auch eine Jesusgeschichte eben geschrieben hat aus der Perspektive einer ja etwas späteren Zeit, kann man vielleicht sagen, vor allen Dingen aber einer Zeit oder einer Perspektive des Nicht-Augenzeuge-Seins.
Hier sei vielleicht kurz noch angemerkt, dass das Lukas-Evangelium ja eine Besonderheit hat, dass es eben nicht am Ende des Evangeliums aufhört, sondern der Autor noch ein zweites Buch geschrieben hat, die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte taucht auf einmal bei den Missionsreisen des Paulus dieses Wir auf. Der Autor redet, als wäre er mit Paulus auf der Missionsreise gewesen. Deshalb legt es sich ja nahe, wie du es gesagt hast, dass das irgendeiner ist, der irgendwo in einem Brief auftaucht. Aber über dem Evangelium, in den ersten Textzeugen, die wir haben, da steht keine Überschrift über dem Evangelium. Da steht nicht, das habe ich geschrieben, Lukas. Diese Überschrift ist erst später hinzugefügt. Aber, jetzt sagen wir mal, wir klammern aus, ob es Lukas war oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir begegnen hier einem Autor, der faszinierende Sachen sagt. Der sagt, vor mir haben schon viele die Erzählungen geschrieben. Ich aber habe mich rangemacht, alles nach der Reihe neu aufzuschreiben. Also was lernen wir aus diesen Versen über den Autor?
Auf jeden Fall, dass er jemand ist, der so eine gewisse schriftstellerische Akribie, könnte man fast sagen, hat. Das merken wir auch an ganz anderen Stellen, an der Gesamtsprache des Lukas. Er ist jemand, der ein gutes Gespür für Sprache und für Literatur hat. Das Lukas-Evangelium hat einen unglaublich reichen Wortschatz. Also wir denken ja immer die Apostelgeschichte mit, aber es ist ein unglaublich reicher Wortschatz. Es gibt ganz, ganz viele Begriffe, die es nur bei Lukas im Evangelium oder in der Apostelgeschichte gibt im Neuen Testament. Und so zeigt er sich auch hier. Andere haben das auch schon gemacht, aber ich wollte es nochmal, man könnte vielleicht ein bisschen sagen, präziser machen. Nochmal allen Quellen nachgehen, so hört es sich ja fast an. Als hätte der hier nochmal, als wäre in die Bibliothek gegangen, das hört sich sehr modern an, hätte mal alles zusammengekramt und hätte dann gesagt, so jetzt lege ich das zusammen und jetzt schreibe ich nochmal eine Geschichte.
Eine Geschichte, die schon Vorgänger hatte. Kannst du dazu was sagen? Weil es überrascht uns ja, wir kennen aus dem Neuen Testament 4 Evangelien. Wir wissen vielleicht noch, dass es viele apokryphe Evangelien gibt. Aber hier sagt der Autor direkt, viele haben es bereits unternommen, das zu machen. Was wissen wir über die Quellen zum Beispiel des Autors?
Also für den Evangelisten Lukas gilt, wie tatsächlich auch für den Evangelisten Matthäus, dass wir von einer Zwei-Quellen-Theorie ausgehen können. Das heißt, beide, auch der Lukas hier, wird das Markus-Evangelium wohl gekannt haben. Das ist zumindest die gängige Lesart. Der wird den Markus gekannt haben, aber er kannte eben noch viel mehr. Also viele haben es unternommen. Das heißt, es gibt auch andere, die einzelne Episoden des Lebens Jesu hintereinander gesetzt haben. Es gibt Menschen, die vielleicht auch nur eine Erzählung besonders mit einem Ort verbunden tradiert haben. Und der Lukas hat eben diese Fülle wahrgenommen und hat zusätzlich zu dem, was er im Markus-Evangelium schon vorgefunden hat, tatsächlich dann mit einem großen Textkorpus, könnte man sagen, die sogenannte Spruchquelle Q, die auch der Matthäus kannte, und ganz vielen weiteren Quellen eben sein Evangelium zusammengesetzt.
Vielleicht nochmal präzise nachgefragt, warum hat er das gemacht?
Weil er der Meinung war, dass sein Blick auf diese Person Jesus Christus wert ist, sie zu erzählen. Und das ist vielleicht nochmal das Entscheidende auch. Jemand fasst ja ein Evangelium ab, weil er aus seiner eigenen Glaubenserfahrung heraus die Geschichte Jesu Christi noch einmal festhalten will. Eigentlich immer für eine konkrete Gemeinde, ja nicht irgendwie für die ganze weite Welt, sondern für eine konkrete Gemeinde. Im Fall des Lukas wird es wohl eine städtische Gemeinde gewesen sein, eine Gemeinde, in der auch Juden und Heidenchristen zusammen sind. Und für diese Gemeinde hat er sich einfach aufgemacht und hat sich die ganze Arbeit gemacht, ein Evangelium zu schreiben, in dem er dann eben auch, und das zeigt ja diese Einleitung schon, wirklich auch versucht, deutlich zu machen, dass es sinnvoll und vernünftig sein kann, an diesen Jesus Christus zu glauben, weil das eben nicht irgendwie nur eine Erzählung ist, sondern er sagt uns ja, er hat andere Textzeugen vorgefunden, er kann recherchieren, er versucht das vernünftig zu machen. Der letzte Vers hier heißt, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen. Das heißt, wenn jemand jetzt schon was von Jesus Christus gehört hat, dann geht es ja darum festzustellen, naja, stimmt das denn auch? Gibt es denn Quellen oder hat mir das einfach nur jemand wie eine gute Nachtgeschichte erzählt? Und er sagt, der Lukas, nee, es gibt ganz viele Quellen. Ich habe die alle nochmal sorgfältig recherchiert, damit du hier als neuer Christ wirklich denkst, du kannst vernünftig glauben, damit du eine Geschichte präsentiert bekommst, die auch Rückfragen standhält. Eigentlich eine total moderne Idee. So würden wir ja auch unsere Erzählung über Jesus Christus aufbauen.
Könnte man also vielleicht sagen, das sind sehr moderne Begriffe, aber dass wir im Lukas sowohl einem Historiker begegnen als auch einem Theologen?
Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
Das fasziniert mich ja persönlich am Lukas-Evangelium. Ihm geht es um die Erinnerung, also um die Tradition, aber er geht kreativ damit um und will eben auch sein Verständnis der Person uns näher bringen und uns darbringen, damit wir glauben, dass diese Lehre zuverlässig ist, aber auch relevant für uns.
Das ist ein total guter Begriff, finde ich, kreativ. Und das meint nicht irgendwie was dazu erfinden oder alles wild durcheinander würfeln, sondern wirklich aus der inneren Überzeugung, ich habe mit diesem Gott, ich habe mit Jesus Christus etwas erlebt, ich habe eine Glaubenserfahrung, ich habe eine Überzeugung und aus der heraus deute ich die Wirklichkeit und beschreibe, was ich wahrnehme. Und für den Evangelisten Lukas ist es zum Beispiel, du hast ja gesagt, Historiker, dass der sich sehr wohl wahrnimmt in einer großen Weltgeschichte. Das merken wir auch bei der Geburtserzählung in Bethlehem, ja, also ganz viele historische Personen, die irgendwie eingebracht werden, weil Lukas eben erzählen will, mitten in unserer Welt, in diesem ganzen Alltäglichen der Weltgeschichte, da passiert plötzlich Gottes Heil. So habe ich das als Evangelist wahrgenommen und so möchte auch ich, dass ihr diese Botschaft weiter erzählt bekommt.
Ein spannender Text, so finde ich, wo man genau dieses Zusammendenken von Historiker und Theologe vielleicht nachvollziehen kann, ist die Predigt von Jesus in der Synagoge in Nazareth. Diese Szene kennen wir aus den Evangelien. In den synoptischen Evangelien tritt überall Jesus in dieser Synagoge auf. Aber Lukas nimmt so seine Quelle und gestaltet sie aus, weil er verdeutlichen möchte, wie er auf Jesus blickt. Und deshalb ist es vielleicht interessant, wenn du uns, Christelle, ein bisschen diese Perikope, die ja wirklich den Anfang des Auftretens Jesu bei Lukas definiert, wenn du die Perikope mit uns ein bisschen näher angucken könntest.
Du meinst Lukas Kapitel 4, das ist so, wenn die Geschichte richtig losgeht, Verse 16 bis 30 könnte man sagen. Und tatsächlich heißt es da, so kam auch er, also oder Jesus, nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Das fängt eigentlich da schon so ein bisschen an, weil dieses wie gewohnt deutlich macht, Jesus von Nazareth wächst auf in seinem jüdischen Glauben. Er ist Teil der jüdischen Gemeinde. Er ist ja Teil auch einer religiösen Sozialisierung. Er geht eben in die Synagoge. Und dann heißt es da, als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja, er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht:
Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Und der Text geht dann nach diesem Jesaja-Zitat weiter. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
Also nochmal, wir sind hier am Anfang des öffentlichen Auftretens von Jesus. Er geht normal in seinen gewohnten Kontext in die Synagoge, liest dort aus dem Propheten Jesaja vor und sagt, das redet über mich. Ich bin jetzt der Heiland. Ich bin der Messias, der hier auftritt. Das ist relativ konfrontativ. Das können wir uns gut vorstellen, wenn jemand in der Kirche aufsteht in der ersten Bank und sagt, ah, nebenbei hier, ich bin der neue Prophet. Das knallt. Also interessante Wahl von Lukas, dass er genau mit diesem Konflikt anfängt.
Ja, es ist sogar eigentlich anmaßend. Es ist ja durchaus so, dass eben der Leser der Texte im Synagogengottesdienst wechselt und dass auch unterschiedliche Menschen Texte auslegen. Und dass jetzt aber einer aufsteht und sagt bei der Gelegenheit, übrigens, das bin ich, von dem hier gesprochen wird. Oder mit mir bricht genau diese Heilszeit an, von der der Prophet spricht. Das ist schon so ein bisschen, also wenn ich da säße, ich würde denken, ja, ist klar.
Und mich als Alttestamentler freut natürlich, dass sozusagen als Grundthema der Sendung Jesu direkt gesagt wird, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Das ist doch wirklich programmatisch für das Lukas-Evangelium, oder?
Auf jeden Fall. Eigentlich ist das gesamte Evangelium durchzogen von der Botschaft an die Armen, könnte man in gewisser Weise sagen, aber vor allen Dingen durchzogen von der Botschaft, dass sich die Verhältnisse verändern. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz, ganz charakteristische Eigenschaft dieses Evangeliums. Jeder Evangelist hat ja seine Handschrift. Der Lukas, der möchte, weil er auch für eine Stadtgesellschaft schreibt, wo es eben auch Arm und Reich im Gegensatz gibt, anders als vielleicht auf dem Land bei Markus oder so, der möchte deutlich machen, das, was ihr erlebt, ist, was sich verfestigt hat bisher, das ist für Gott nicht in Stein gemeißelt. Es ist, dass der Hochmütige vom Thron gestürzt wird, ja auch in alttestamentlicher Aufnahme im Magnificat. Es ist aber eben auch, dass den Armen besonders die frohe Botschaft zuteil wird, also denen, die wir immer wieder übersehen. Und das kommt hier in dieser Antrittsrede, wie es ja quasi in der Einheitsübersetzung überschrieben ist, in Nazareth eben auch heraus, aber durchzieht wirklich das gesamte Evangelium.
Also daher wunderbar gewählt, mit Jesaja anzufangen. Und mein Herz als Alttestamentler schlägt natürlich noch weiter. Es kommen noch mehr alttestamentliche Anspielungen, die eben nochmal programmatisch für das Lukas-Evangelium, glaube ich, sind. Erstmal die Feststellung, die kennen wir auch aus den anderen Evangelien, dass der Prophet in seiner eigenen Heimat nicht wirklich anerkannt ist. Da steht Nehemia dahinter. Aber dann wird es ganz spannend. Dann kommen auf einmal zwei Hinweise. Einmal auf Elia und einmal auf Elisha. Und beides Male verweist er auf diese prophetischen Gestalten, damit auch nochmal deutlich machen, er steht in deren Tradition, aber er verweist in beiden Fällen darauf, dass diese Propheten nicht nur nach Israel gesandt waren, sondern auch zu den Völkern. Denn Elia wurde nach Sarepta geschickt für die Witwe, die den Hungersnot litt. Und Elisha heilte denn den Syrer. Also macht Jesus hier bei seinem ersten großen Auftreten sehr, sehr deutlich doch, es geht nicht nur um Israel. Ist das so eine wichtige Linie bei Lukas?
Auf jeden Fall. Wir haben natürlich gerade mit der Apostelgeschichte und dann den zweiten großen Teil der Apostelgeschichte diese große Sendung des Paulus, die wir erleben, zu den Völkern. Aber es ist nicht so, als würde irgendwann nach zwei Dritteln des Werks des Lukas die Geschichte so ein bisschen kippen und er sagt, okay, jetzt nicht mehr eigentlich auf die Juden zugehen und denen das Evangelium verkünden, sondern jetzt mal auf die Heiden, sondern es durchzieht auch hier eigentlich das gesamte Evangelium. Und das macht es auch schriftstellerisch so interessant, dass wir immer wieder Hinweise darauf finden, dass diese Geschichte tatsächlich eine Geschichte ist, ich meine die Jesusgeschichte, die für alle Menschen da ist. Dass Jesus auch mit dem Anspruch unterwegs ist, für alle Menschen eine neue Zeit zu beginnen, eine Heilszeit einzuläuten und zu sagen, guckt mal, mit mir verändert sich was. Und zwar für alle. Also für alle, die sich darauf einlassen, auf den ersten Blick, aber eigentlich auch wirklich für alle, weil die Auswirkungen ja jeder spüren darf und kann.
Also vielleicht halten wir ganz kurz inne. Was wir jetzt vor allem an dieser Perikope aus Lukas 4 gelernt haben, ist, für das Lukas-Evangelium ist das Thema Armut und Reichtum wichtig. Aber vor allem in dem Sinne, dass eben Jesus auftritt und Verhältnisse ändert, sozusagen die Welt auf den Kopf stellt. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist diese Perspektive, die das Lukas-Evangelium einnimmt, dass eben Jesus Christus, der Jude, zu seinem Volk gesendet ist, um dieses Gnadenjahr, diese Gnadenzeit auszurufen. Aber es eben diese Grenze Volk Israel gar nicht gibt für das Gnadenjahr, für diese große Befreiung für das Reich Gottes, sondern das ist ja der Aufbau der ganzen Erzählung. Es geht nach Jerusalem und dann in die Welt hinaus. Also Jesus Christus ist in die ganze Welt hinausgeschickt mit seiner Botschaft.
Und nach dieser Eingangsrede und diesem ersten öffentlichen Auftreten Jesu in Nazareth ist es eben auch so, dass der Leser von Anfang an einen Leseschlüssel quasi bekommt. Jeder, der jetzt hier liest oder die Geschichte eben hört, wenn er sie vorgelesen bekommt, der weiß, okay, sobald Jesus auftritt, gilt dieses Jesaja-Zitat, eben die Idee, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen die Entlassung zu verkünden, den Blinden das Augenlicht zurückzugeben, Freiheit möglich zu machen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, also die Beziehung auch zu erneuern zu Gott. Und das ist tatsächlich eigentlich sowas wie eine Brille, mit der man das Evangelium lesen und hören darf und immer wieder guckt, naja, wo wird denn jetzt etwas davon Wirklichkeit? Und das gilt dann natürlich auch später in der Apostelgeschichte, auch dafür ist es ein Leseschlüssel.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage in Bezug auf das Ende der von Lukas 4, also die letzten Verse, Vers 28 bis 30. Denn dieser Auftritt in der Synagoge endet ja doch ein bisschen negativ. Was passiert da? Was wird da erzählt? Die Leute in der Synagoge geraten in Wut und wollen Jesus rausschmeißen. So, also doch relativ negative Sicht. Man könnte jetzt sagen, so oberflächlich, ja, natürlich, die Juden verwerfen den Messias. Deshalb geht ja die ganze Apostelgeschichte nachher eben, bleibt nicht bei Jerusalem stehen, sondern geht hinaus in die Welt und es geht die Heidenmission und das Heil kommt zu den Heiden, eben nicht zu den Juden. Wie ist es denn jetzt bei Lukas mit diesem Antijudaismus und dem Umgang von Judentum und Völker?
Ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass das ein besonders starker Erzählzug im Evangelium oder im Doppelwerk des Lukas tatsächlich ist. Anders als beispielsweise im Matthäus-Evangelium, wo wir deutlicher merken, dass es eine Auseinandersetzung der Gemeinde des Matthäus mit auch der Synagogengemeinde und damit auch mit dem Judentum der näheren Umgebung gibt, haben wir eben im Lukas-Evangelium eine Gemeinde vor uns, die aus Juden und Heidenchristen besteht. Also das heißt, aus beiden Richtungen könnte man quasi sagen, sind hier Menschen zum Glauben gekommen und bilden eine Gemeinde. Und das alleine verbietet schon, irgendwie auf die eine oder die andere Seite mehr zu sticheln im eigenen Werk. Und das zieht sich wirklich sehr, sehr schön durch. Immer wieder gibt es Momente, wo gesagt wird, ja, also auch am Ende der Apostelgeschichte, ne, die Jesaja-Zitat angewendet wird, also sie haben Ohren und hören doch nicht. Da ist es im Übrigen auf die Völker ausgerichtet. Das sind nämlich tatsächlich eher Römer oder andere, die um den Paulus herum sind und die Botschaft nicht wirklich hören und verstehen. Also ja, wir haben erleben sowohl Juden als auch Heiden, die diese Botschaft wahrnehmen dürfen, aber sich von dieser Botschaft distanzieren. Es schlägt in keine Seite aus. Und ganz im Gegenteil, wir haben auch aus beiden Lagern, wenn man das so formulieren will, total sympathische Figuren, die uns in dem lukanischen Doppelwerk vor Augen geführt werden. Gerade in der Apostelgeschichte haben wir sogar hochrangige jüdische Vertreter, die sagen, boah, eigentlich interessiert mich diese Geschichte ziemlich. Und wir haben natürlich auch in der Passionserzählung die Juden, die wie auch in den anderen Evangelien dazu beitragen, dass die Geschichte so erstmal ausgeht, wie sie ausgeht. Also sprich, dass es eine Verurteilung und einen Kreuzestod Jesu gibt.
Und ich glaube, man merkt auch beim Lesen sehr, sehr deutlich, dass, nennen wir den Autor jetzt Lukas, Lukas schreibt nicht nur für die Heiden und nicht nur für die Juden. Erst ist sein Werk voll mit Anspielungen aus dem Alten Testament. Da merkt man, die Leute, die das lesen, müssen in diesem Alten Testament firm sein. Sie müssen das kennen, sie müssen darin aufgewachsen sein vielleicht. Aber gleichzeitig erklärt er auch viel Jüdisches für heidnische Leser.
Die Perspektive, gerade auch für Judenchristen zu schreiben, wird vielleicht noch an einer Stelle besonders schön deutlich, oder nicht an einer Stelle, aber mit einem Erzählzug, denn der Evangelist Lukas macht die Barmherzigkeit Gottes sehr groß in seinem Evangelium. Und die Barmherzigkeit ist etwas, was immer mit dem jüdischen Gottesglauben verbunden ist. Gott ist gütig, Gott ist barmherzig, langmütig und so weiter. Das ist so ein Bündel von Charaktereigenschaften, könnte man quasi sagen. Und besonders in den Texten im Lukas-Evangelium, die zum sogenannten Sondergut gehören, also die nur Lukas überliefert, kommt dieses Motiv der Barmherzigkeit ganz stark vor. Zum Beispiel im barmherzigen Samariter, im barmherzigen Vater. Also so große Gleichniserzählungen, die diese Wesenseigenschaft Gottes besonders prominent nach vorne tragen.
Das sind ja wirklich Geschichten, die unsere christliche Identität prägen. Also das sind Geschichten, die jeder erzählen kann von uns und die grundlegend sind, wie wir Gott verstehen. Und jetzt, eben hatte ich den Anfang des Evangeliums vorgelesen, springen wir mal ans Ende des Evangeliums und bleiben genau bei diesem Thema des Judentum, Heidentum und wie wird das zusammen gedacht bei Lukas. Also wir sind bei Lukas im 24. Kapitel, wirklich am Ende, die Verse 50 bis 53. Dann führte er, also Jesus, sich hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. also die Apostel. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück und sie waren immer im Tempel und priesen Gott.
Jerusalem steht am Anfang des Evangeliums, steht auch am Ende des Evangeliums und ist der zentrale Ort, von dem aus auch in der Apostelgeschichte alle weitere Verbreitung des christlichen Glaubens tatsächlich fortschreitet. Und das ist nochmal wichtig. Es ist keine Geschichte, die irgendwie, obwohl sie in die weite Welt hinaus gesandt wird, nicht auch einen Ursprungs- und Mittelpunktort hat. Und das macht Lukas sehr, sehr schön deutlich. Der Anfang des Evangeliums eigentlich in Jerusalem, wo der Zacharias im Tempel seinen Dienst tut, ne, dem dann die Geburt des Sohnes Johannes des Täufers angekündigt wird. Und am Ende die Jünger, die, obwohl sie jetzt mit Jesus tatsächlich irgendwie den Eindruck haben, jetzt ist auch ein Neuaufbruch dran, doch auch in dem bleiben, woher sie kommen, in ihrem jüdischen Glauben zunächst mal. Sie bleiben dort, wo sie ihre Gotteserfahrung auch mit verbinden, mit dem Tempel. Und das ist ihr Ursprungsort. Sie gehen zurück in den Tempel und sie bleiben eben deswegen auch in Jerusalem. Und in Jerusalem wird der Heilige Geist über sie kommen. Und Jerusalem ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn später Paulus sein Bekehrungserlebnis hat, was macht er? Er hat den Eindruck, ich muss eigentlich zu denen gehen, wo alles angefangen hat. Und zwar nicht nur als Personen, sondern auch als Ort. Er geht nach Jerusalem zu den Aposteln. Klammer auf. Besonders freundlich ist so dieser erste Kontakt eigentlich nicht. Klammer zu. Aber so ist die Geschichte.
Das gefällt mir ja besonders, der ich hier in Jerusalem bin, dass Jerusalem dieser Ankerpunkt ist, auf den man sich immer wieder zurückbezieht. Das ist ein schönes Bild für die Verankerung des Christentums immer wieder zurück ins Judentum, ins Alte Testament, eben hin zu dem Gott der Barmherzigkeit, der auch im Lukas-Evangelium hervortritt. Wir merken schon, wenn wir diese großen Bögen machen, dass Lukas ein begnadeter Erzähler ist. Er erzählt große Linien, er zieht große Linien und er hat auch eine eigene Sprache. Darauf würde ich am Ende unserer Folge hier noch ein bisschen eingehen. Und vielleicht machen wir es mal so. Ich frage dich einfach sehr allgemein und mal gucken, was du darauf antwortest. Was ist das Besondere an der Sprache des Lukas?
Ich habe ja eingangs auch schon so ein bisschen gesagt, Lukas hat einen unglaublich großen Wortschatz, den er verwendet. Das heißt, gerade auch viele so Spezialbegriffe, juristische, medizinische Spezialbegriffe. Man merkt, er kennt sich aus in der Literatur. Das ist so das eine, er ist sehr sprachgewandt. Das andere ist aber auch, dass er Sprache sehr bewusst einsetzt immer wieder, um ja tatsächlich eine Wesenseigenschaft Jesu beispielsweise oder eine theologische Idee zu transportieren. Und vielleicht nehme ich mal ein Beispiel, es gäbe sicher viele, die man benennen könnte. Ein Wort, das auch gerade durch die neue Einheitsübersetzung so ein bisschen in den Fokus wieder rückt, ist das Wort des Bleibens. In der neuen Einheitsübersetzung ist nämlich in der Zachäus-Geschichte, die uns ja auch seit Kindertagen bekannt ist, die auch ein Sondergut-Text des Lukas ist, da gibt es diese Stelle, wo Jesus den Zachäus vom Baum runterholt und da sagt er in der neuen Einheitsübersetzung, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Früher hieß es zu Gast sein. Und dieses Wort des Bleibens, das begegnet uns tatsächlich im Lukas-Evangelium und auch in der Apostelgeschichte an vielen neuralgischen Stellen, könnte man sagen. Es begegnet uns auch in der Emmaus-Erzählung, wo die Jünger den Auferstandenen bitten, doch da zu bleiben. Es begegnet uns da, wo es um die Jünger geht, denen gesagt wird, sie sollen in einem Haus bleiben, wenn sie ausgesandt sind und dort auf Menschen treffen, die die Botschaft hören wollen. Und das finde ich total faszinierend und ist auch für mich wirklich ein wichtiger Gedanke. Gott bleibt. Also bei allem Episodischen, was wir in den Evangelien erleben, ist es so, dass Jesus zwar mal kommt und wieder wegzieht, aber es hat auch was Bleibendes. Und das merken wir daran, dass die Leute eben verändert werden durch die Begegnung. Gerade beim Zachäus, der einfach von seinem Lebensstil ein ganzes Stück abrückt, sein Vermögen in einer ganz anderen Weise anderen nutzbar macht. Und da ist dieses Bleiben nicht durch das Bleiben der Person deutlich, sondern das Bleiben dessen, das Bleiben von dem, was Jesus quasi an Haltung und an Theologie transportiert. Und genauso wird es mit den Emmaus-Jüngern ja sein, die zwar sagen, bleibe bei uns, aber dieser Auferstandene entschwindet ja relativ schnell wieder in Emmaus. Und trotzdem machen sie eine Erfahrung, die bleibt. Und sie können zu den anderen zurückkehren und sagen, wir sind dem Auferstandenen Begegnung. Es stimmt, Jesus lebt. Ja, also es ist etwas Bleibendes, was er wächst. Und das, finde ich, ist eine tolle Vokabel, die Lukas da einbaut.
Absolut. Und ich erinnere mich gerade, wir hatten in einer Folge mal, da haben wir über einen der Paulusbriefe gesprochen, sehr lange über das wunderbare Wort Freimut auch gesprochen. Das kommt mir gerade in den Sinn, weil es ja auch beim Lukas-Evangelium eine Besonderheit hat mit diesem Freimut. Das kommt da vor. Vielleicht willst du dazu noch was sagen?
Der Begriff ist tatsächlich, also man erlebt ihn vor allem am Ende der Apostelgeschichte so ganz pointiert, aber er taucht im Evangelium eben auch auf und verkörpert tatsächlich die Idee, dass egal in welchen Situationen man sich befindet, egal vor welchen Herausforderungen man steht, man mit Freimut aus einem Vertrauen auf Gott heraus sprechen und agieren kann. Der Paulus am Ende agiert in seinem Gefängnis mit Freimut. Er verkündet mit Freimut. Und das ist etwas, was auch im Evangelium uns gespiegelt wird. Da sind Menschen, die, man könnte fast sagen, aus einer inneren Freiheit heraus und aus der Überzeugung, an das Richtige zu glauben, sprechen, handeln, auf Menschen zugehen. Und auch das ist natürlich so ein Begriff, der unser Leben tatsächlich sehr prägen kann.
Jetzt hast du fast schon einen wunderbaren Schlussgedanken geäußert, indem du gesagt hast, Lukas verkündet Jesus als den Bleibenden. Und jetzt der Sprung zum zweiten Wort. Und deshalb können wir aus Freimut auftreten und Jesus Christus in dieser Welt verkünden. So, ihr merkt schon, wir kommen zum Schluss der Folge. Natürlich könnten wir jetzt noch stundenlang mit euch über Lukas reden. Wir haben vieles nur angerissen, wir haben in ein paar Texte reingeguckt, aber zum Glück haben wir ein komplettes Lesejahr vor uns, in dem wir peu à peu durch Lukas hindurchschreiten werden und mehr uns in das Evangelium vertiefen. Aber vielleicht zum Abschluss habe ich noch eine Frage, Christel. Wir haben jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Lukas sehr viel sogenanntes Sondergut hat. Texte, die nur bei ihm zu finden sind. Sogar sehr viel. Also man gibt verschiedene Rechnungen, aber man kann sagen, fast ein Drittel seines Evangeliums findet man nur bei ihm. Ganz radikale Rechnungen sagen sogar 45% seines Evangeliums findet man nur bei ihm und eben nicht bei den anderen Synoptikern. So, jetzt die schwere Frage für dich. Wenn du dir jetzt eine Erzählung oder ein Gleichnis aussuchen müsstest aus Lukas, was für dich besonders ist, was wäre das?
Ja, ich glaube, ich würde bei was Weihnachtlichem bleiben, weil es auch ein bisschen kurzer Text ist und wir dann jetzt nicht nochmal was Langes irgendwie neu reinwerfen. Es ist die Geschichte vom Simeon in Lukas 2, wenn also die Eltern Jesu das neugeborene Kind in den Tempel bringen, um das zu tun, was nach den Vorschriften des Judentums zu tun ist. Und dann heißt es irgendwie, dieser Simeon, der war gerecht und fromm und wartet auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruht auf ihm. Also es ist jemand, der sich immer ausstreckt irgendwie nach einer Gottesbegegnung und der so sehr hofft, dass dieses Heil Gottes, das angekündigt ist, auch wirklich eintritt. Und dann bringen die Eltern das Kind in den Tempel und dann nimmt Simeon das Kind in seine Arme und sagt, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ein, wie ich finde, großartiges Wort. Das ist etwas auch, was wir im Stundengebet jeden Abend in der Komplett eingebaut finden, diesen kleinen Text, das sogenannte Nunc Dimittis. Diese Idee, dass man tatsächlich in einem Moment erkennen kann, dass Gottes Heil gegenwärtig ist. Das finde ich total faszinierend und ich finde toll, wie der Evangelist Lukas das hier in diesen Text einbaut, indem er diesen alten Mann, der immer voller Sehnsucht ist, dieses Kind erblicken lässt, also auch zwei Generationen, die da plötzlich aufeinander prallen und sich in diesem Moment quasi die Lebenssehnsucht des alten Mannes erfüllt. Und er feststellt, ja, all das, worauf ich immer gehofft habe, wie Gott ist, das tritt ein. Ich sehe es in diesem Kind. Und gleichzeitig auch zu sagen, und ich merke trotzdem, das hat nicht nur für mich Bedeutung, sondern es hat für die Heiden Bedeutung und es hat auch für das Volk Israel Bedeutung. Damit sind wir auch bei dem, was wir anfangs diskutiert haben. Das, finde ich, ist ganz, ganz toll in diesem Text und deswegen mag ich den so sehr. Er ist nicht nur weihnachtlich, sondern wirklich auch ja ein Alltagstext mit der Komplett.
Wunderbar. Damit wächst du direkt bei mir und wahrscheinlich auch bei unseren Hörern die Vorfreude auf Weihnachten, diese Sehnsucht hin zu der Geburt des Kindes. Und Lukas ist ja auch das große Weihnachtsevangelium. Wenn wir an die Geschichten denken, denken wir an Lukas. Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du uns so viele Antworten gegeben hast auf meine stümperischen Fragen. Mit dem wunderbaren Schlusswort von dir können wir dann auch unseren Hörern, also euch, eine gesegnete Adventszeit wünschen, eine wunderbare Weihnachtszeit. Und wir freuen uns mit euch im Lesejahr C durch das Lukas-Evangelium gemeinsam durchzuschreiten.
Vielen Dank fürs Zuhören und viel Freude beim Bibelentdecken.